Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Renaissance-Theater. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Freitagssalon als Hörerinnen und Hörer von Radio 1 und hier im Berliner Renaissance-Theater. Ich war in der vergangenen Woche in der Oper. Da lief ein zeitgenössisches Stück, das hieß Cassandra, Komponist ein Belgier, Bernard Foucroul. Es geht um die Seherin Cassandra, ja, die Tochter des Priamos, die den Fall Trojas kommen sieht, aber niemand glaubt ihr. Und es geht um eine Naturwissenschaftlerin, Sandra. Heißt so, die kommende Klimakatastrophe beschwört und niemand hört auf sie. Der Abend war so im Ganzen so, geht so, weiß ich nicht. Aber die Konstellation dieser beiden Frauenfiguren, die mit ihrem Wissen über die Zukunft und den Reaktionen der Mitmenschen hadern, die fand ich ganz spannend. Ich habe dann über diese Analogie nachgedacht. Ja, die Seherin und die Wissenschaftlerin, beide sehen das, was kommt und warnen vergeblich. Allerdings gibt es schon einen großen Unterschied, weil die Troer glauben ja Cassandra nicht. Darum verhallen die Rufe wirkungslos. Bei den Klimawissenschaftlerinnen von heute ist das ja ganz anders. Die Leute glauben ihnen durchaus, ziehen daraus dann aber nicht die notwendigen Schlüsse. Vielleicht ist also das Schicksal einer Klimawissenschaftlerin oder einer Klimaaktivistin heute in Wahrheit viel tragischer als das von Cassandra. Damit wären wir sozusagen total elegant und bildungsbürgerlich mitten im Thema. Und bei unserer Gästin Luisa Neubauer, die ich herzlich willkommen heiße. Schön, dass Sie da sind.
Sehr schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie wurden 1996 in Hamburg geboren und wuchsen in Isarbrook auf. Für Nicht-Hamburger, das liegt zwischen Sülldorf und Osdorf. Sie studieren immer noch in Göttingen Geografie im Masterstudiengang. Sie sind Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin, auf jeden Fall die bekannteste Vertreterin der von Greta Thunberg gegründeten Fridays for Future-Bewegung. Mitglied der Grünen, aber noch keine Politikerin. Autorin, Podcasterin und ihr jüngstes Buch, das ist im Frühjahr bei Rowohlt erschienen, heißt Was wäre, wenn wir mutig sind? Übrigens, und das muss ich nicht sagen jetzt, das sage ich freiwillig, ein feines, kluges Buch, essayistisch, literarisch, politisch, emotional, sehr, sehr lesenswert. Ganz kurz mal vorneweg, was macht eine Geografin? Brauchen wir das noch? Wir haben doch so Satelliten und alles. Ich dachte, die Geografen zeichnen Landkarten. Wofür gibt es die dann noch?
Wer steuert die Satelliten? Die erste Frage. Die Geografie probiert ja, die Welt zu begreifen. Und wenn es einen Zeitpunkt gab, wo wir das sehr dringend brauchen, dann würde ich sagen, jetzt. In dem Sinne sind die GeografInnen und ich überzeugt, dass diese Disziplin in diesem Jahrhundert zu neuer Bedeutung aufwachsen wird. Aber wir müssen noch ein bisschen darauf hinarbeiten, das sehe ich auch.
Okay. Ich dachte, das ist ein bisschen wie so Biologie, was sind so Wissenschaften von früher, die heute irgendwie so aufgeteilt sind in so Einzelwissenschaften, so die man so als Dachbegriff gar, oder stimmt aber bei der Geografie nicht. Das gibt's schon noch, oder?
Die Geografie gibt es und sie lebt. Sie ist einer der wenigen Orte, wo sich ja ganz, ganz viele Disziplinen treffen. Also wo unter anderem irgendwie der Raum angeguckt wird, zum Beispiel von oben, aber wo man sich auch die Interaktion zwischen Menschen anguckt, sich überlegt, was wo wächst, wie wir wachsen und uns entwickeln, wie Raum und Zeit zusammenwirken. Man merkt, ich bin bei der Sache. Ich sehe mich da auch ein bisschen als Werbeträgerin für das Fach. Und da sehen wir aber, dass alles, was ich studiere, ich bin 2 Tage in der Woche in meiner Uni in Göttingen und alles, was ich da mache, hat einen tagesaktuellen Wert. Das finde ich ein unglaubliches Privileg. Es macht mich persönlich froh. Aber es ist auch krass zu sehen, wie eng dort tatsächlich wir praktisch live verfolgen können, wie wir die Welt verschandeln. Ja.
Okay, das ist praktisch ja das Thema. Wir reden über die Verschandlung der Welt.
Und auch die Rettung, ne?
Und natürlich die Rettung.
Wichtiger
Beisatz. Ihrerseits sozusagen verglichen mit der antiken Seherin. Also ihnen glaubt man, aber man reagiert nicht. Ist das nicht ultra frustrierend? Also ich stelle mir das tatsächlich jetzt mal ohne Spaß noch frustrierender vor, als würde man ihnen gar nicht glauben. Weil dann könnten sie wenigstens sagen, okay, die Leute sind zu doof, die checken es nicht. Aber sie gucken ja immer ganz freundliche Leute an, die sagen, ja, ich bin völlig ihrer Meinung, ist total schlimm, aber dann trotzdem sozusagen ihr Verhalten nicht ändern. Macht einen das nicht fast wahnsinnig?
Das wäre jetzt eine zu lange Pause, ne? Ja und nein. Da muss man, glaube ich, ganz sorgfältig sortieren, von wem man hier spricht. Was ich erlebt habe, und ich würde sagen, das war eine demokratische Utopie. Ich bin vor 6, 7 Jahren mit ganz vielen anderen zusammen erstmalig irgendwie öffentlich laut geworden, im Sinne von unseren Lebensgrundlagen, vom Schutz des Planeten, aber auch in so einem Aspekt der Generationengerechtigkeit. Und was ich dann erlebt habe, waren Millionen Menschen, die gesagt haben, wir sind dabei. Und das ist eine Erfahrung, die als junger Mensch zu machen, das prägt und das berührt. Und ich habe natürlich immer wieder völlig fassungslos in irgendwelchen politischen Diskussionen gesessen und gedacht, was passiert hier gerade? Aber vor allem, und das ist ja auch, wie ich bis heute meinen Tag verbringe, erlebe ich Menschen, die sagen, nee, wir sind da. Ich komme gerade tatsächlich hierher von einem Protest, den wir gestern angemeldet haben. Und heute sind Menschen aus Ostfriesland angereist. Die saßen sehr, sehr lange in irgendwelchen Regios, weil die gesagt haben, ja, natürlich sind wir am Start. Wir haben davon gehört, wir reisen hier an. Da kamen irgendwie Kinder mit Familien auf Fahrrädern angeradelt, weil sie sagen, das machen wir. Das erlebe ich ja überall. Das heißt, wer wäre ich dann, an so den, sozusagen, ne, Zitat, den Menschen zu verzweifeln? Was ich aber auch erlebe, und das ist, glaube ich, mehr dieser Wahnsinnsmoment, ist eben, weite Teile von EntscheidungsträgerInnen, gerade in Politik und Wirtschaft, bei denen ich mich natürlich frage, was passiert hier? Weil ich habe dann zwei Möglichkeiten. Das sind ja Menschen, die wissen das, die sehen das zumindest, die haben alle Möglichkeiten, sich zu informieren, die haben die beste Wissenschaft, die auf Zuruf kommen würde und denen alles hinlegen würde und denen sagen würde, es geht so nicht auf, wie wir es gerade machen. Und wenn man dann aber zum Beispiel einen Koalitionsvertrag vorlegt, der ja letztendlich zeigt, wie man Klimaziele nicht einhält, wie man jungen Generationen eben noch ein bisschen mehr Katastrophe vorwirft, wie man gerade dem globalen Süden noch ein bisschen mehr Ungerechtigkeit beschert, wenn man sich das dann anguckt, muss ich mich entweder fragen, diejenigen, die sowas verhandeln und schreiben, wissen die nicht, was geht, was abgeht? Das würde sie disqualifizieren für den Job, weil sowas sollte man wissen. Oder wissen sie es und handeln wieder besseren Wissens? Und das würde ja ganz gruselige Fragen aufwerfen über, ne, was da für Abwägungen getroffen werden. Und das, glaube ich, ist ein Moment, oder das ist für mich etwas, was in die Verzweiflung treiben kann.
Ich glaube, über die Gründe, warum die Leute so handeln, wie sie es tun, und über diesen Widerspruch, den Sie da eben beschrieben haben, werden wir noch reden. Aber da haben Sie von den Entscheidungsträgern gesprochen, die ja nochmal eine besondere Gruppe von Leuten sind. Mich würde jetzt aber eher interessieren, wie erklären Sie denn sozusagen das Verhalten der einzelnen Menschen? Ich meine, das Wissen um die Zusammenhänge ist ja inzwischen ubiquitär. Es ist ja kein Spezialwissen mehr. Man muss kein Geograf sein und kein Klimawissenschaftlerin, um zu wissen, wo es lang geht. Trotzdem ist es ja verblüffend, dass ehrlich gesagt ziemlich viele Menschen in ihrem Verhalten dieses Wissen nicht widerspiegeln. Ich frage diese Frage jetzt wirklich ganz naiv. Wie erklären Sie sich das?
Von welchem Verhalten reden wir denn?
Ja, weiß ich nicht. In die Ferien fliegen, Auto fahren, Fleisch essen. Keine Ahnung. Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was klimaschädlich ist und was die Leute immer zu gemacht haben, was viele Leute immer noch machen, eigentlich die allermeisten? So? Also sehr, eigentlich sehr, sehr viele.
Ich glaube, so schwarz und weiß würde ich das nicht zeichnen. Also, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass in unglaublich vielen Haushalten über das Klima gesprochen wurde, Menschen zunehmend sich auch im Alltag nicht genug, aber wenigstens zunehmend irgendwie probieren, klimafreundlich zu verhalten. Was wir auch sehen, ist, dass Menschen bereit sind, auf die Straße zu gehen, was ich, wenn wir im Wirkungsgrad denken, bedeutsamer finde, als ob du zwischen Tofu und Schnitzel schwankst. Also lieber isst du den ganzen Tag lang Schnitzel, aber gehst dann zu deinen Klimademos, schreibst deinem Abgeordneten, wählst irgendwie nachhaltig, was auch immer du machen kannst, als dich schon vor der Tiefkühltruhe völlig in die Verzweiflung zu treiben. Was wir aber auch erleben, und das, glaube ich, kann man von diesen Konsumfragen nicht ganz trennen, Klima ist ja nie nur Klima. Also ich denke an meinen eigenen Vater, der hat mich um alles geliebt, er lebt leider nicht mehr, aber der hat mich wahnsinnig geliebt und all seine Kinder, der wollte das Beste für uns. Der wollte sicherlich, dass wir eine gute Zukunft haben ohne Klimakrise und trotzdem hätte er von seinem Rostbratwürstchen nicht losgelassen. Das hatte aber gar nichts mit Klima zu tun, es hatte was mit seiner Sozialisierung zu tun, mit seinem Boomerismus, mit seinem, das habe ich mir verdient, das ist ein guter Abend, so ein Grillen am Sonntag, was ist schon dabei? Klima ist nicht nur Klima, Klima ist Emotion, ist Kränkung, ist Identität, ist Kultur, ist Staat. Status, ist Gefühl, ist Zugehörigkeit, ist ein Ausdruck von, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich, wer will ich vielleicht sein. Und wenn wir das nicht adressieren, also wenn wir nicht auch umerzählen, was ist ein gutes Leben, was ist Freiheit, was ist Wohlstand, dann werden wir, glaube ich, uns an diesen Konsumfragen auf den Kopf stellen. Und ein, finde ich, sehr bedeutender Aspekt bei allen Konsum- und Alltagsentscheidungen, es ist bis heute ein Privileg, in Deutschland wirklich nachhaltig zu leben. Wenn der Bus nicht fährt, wirst du nicht auf den Bus umsteigen, auch wenn du es wirklich willst. Und das ist ja der Punkt, wo wir über politischen Wandel sprechen, wo ich sage, kommt mit auf die Straße, kämpft dafür, dass der Bus fährt, dass er bezahlbar ist, dass nachhaltiges Essen das günstigste ist, dass irgendwann vielleicht auch in einer fairen Zukunft mal die Bahn kommt, wenn sie kommen soll. Wir schaffen das. Dafür braucht es aber einen Wandel in der Infrastruktur, in dem System, in dem wir leben, damit das möglich ist. Und ich werde immer die Arme offen haben für Leute, dass wir das gemeinsam erkämpfen und nicht anfangen, auf Leuten rumzuhacken, die aus was auch immer für Gründen im Alltag die Entscheidung A, B oder C fällen.
Es lässt sich aber ja nicht leugnen, dass das Thema Klima heute nicht mehr die Rolle spielt wie noch vor ein paar Jahren. Wenn ich das richtig sehe, haben nicht mal die Grünen beim letzten Bundestagswahlkampf offensiv mit dem Klima gearbeitet, jedenfalls nicht in der Form, wie sie es früher gemacht haben. Sie haben es schon gemacht, also man soll nie sagen, aber deutlich weniger. Und ich frage mich, sind solche Konjunkturen eigentlich normal und man sollte daraus gar nichts Besonderes schließen, weil mal ist ein Thema wichtiger, mal ist ein anderes Thema wichtiger und Klima bleibt immer wichtig? Oder bedeutet das tatsächlich irgendwas? Also gibt es sozusagen so einen langen Bogen, den Sie verfolgen, der Ihnen vielleicht Sorgen macht in der einerseits tatsächlichen Rezeption des Klimathemas in den Köpfen der Menschen und andererseits in der Repräsentation des Themas in den Medien?
Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich finde es katastrophal, was wir gerade erleben in der Medienöffentlichkeit, was das Klima betrifft. Wir haben wahnsinnig viele Sorgen und wahnsinnig viele Krisen und das stimmt und dem muss man Platz einräumen, weil es ist wichtig, dass wir die Welt besprechen. Aber dass gerade nicht nur aus der Spitzenpolitik, sondern eben auch aus Teilen der Medienöffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, sozusagen das Klima würde gerade auf uns warten, weil wir andere Sachen zu tun haben und weil wir sonst viel irgendwie um die Ohren haben, das ist natürlich katastrophal. Weil es heißt ja nicht nur, dass Katastrophen nach hinten raus gefährlicher werden, weil jeden Tag, jedes Jahr, dass man wartet, dass man Klimaschutz nicht schnell umsetzt, werden ja die Katastrophen heftiger. Es heißt auch, dass Menschen im Zweifel nicht Bescheid wissen, was da auf sie zukommt. Und das meine ich gar nicht so, apokalyptisch, wie es klingt, aber wir bewegen uns in einen Zeitraum, da werden wir uns Hitzewelle für Hitzewelle fragen müssen, schaffen unsere Großeltern das? Und wir brauchen eine informierte Öffentlichkeit, die sich dafür rüstet, die überlegt, wie organisiere ich, dass ich kühl bin, muss ich meine kleine Ansprache treffen mit der Oma übers Trinken, meine Großmutter ist letztens dehydriert, wir waren alle komplett schockiert, das passiert. Das sind Basics, die uns ganz körperlich, gesundheitlich betreffen. Und in der Sekunde, in der in so einer Agendasetzung so getan wird, ja, Klima, wir haben ja gerade auch andere Themen, ja auch wichtigere Themen, hat das ganz reale Konsequenzen auf die Art und Weise, wie Menschen sich zur Welt verhandeln, sich zur Welt verhalten, wie sie eben Klimagefahren ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Und dass da gerade so eine Verschieberitis stattfindet, ist ein Riesenproblem, ist auch ein strukturelles Problem. Viele von den Veränderungen, die wir ja ganz dringend brauchen, wir brauchen Klimaanpassungsmaßnahmen, wir brauchen eine Energiewende. Das sind Sachen, die brauchen lange. Und wenn man die jetzt aufschiebt und stoppt, ja, dann Halleluja. Also da, glaube ich, können wir alle eine Runde gesund wütend sein und dann Druck machen, dass sich da was ändert.
Sie haben neulich mal gesagt, Sie haben neulich von der ethischen Verantwortung gesprochen, der Medien in der Klimakrise und sozusagen indirekt den Medien den Vorwurf gemacht, dass sie dieser ethischen Verantwortung nicht gerecht werden.
Ja.
Das haben Sie eben sozusagen zwischen den Zeilen auch nochmal getan. Deshalb jetzt meine Frage, haben denn die Medien in der Klimathematik eine andere ethische Verantwortung als sonst bei anderen Themen?
Das kann man argumentieren, ja. Das haben ja mittlerweile, ist das ja etablierter im Mediendiskurs an sich, dass wenn man annimmt, es gibt eine inhärente Verantwortung einer Medienöffentlichkeit gegenüber der Demokratie. Da geht darum, demokratische Strukturen zu bewahren und zu schützen. Und wir jetzt aber wissen, dass es einfach extrem unwahrscheinlich ist, dass wir in einer 4 Grad oder einer 3 Grad wärmeren Welt intakte und stabile Demokratien haben, dann gibt es so würde ich argumentieren, durchaus eine ethische Verantwortung, in einer Medienöffentlichkeit über die Klimakatastrophe zu informieren und aufzuklären. Und hier muss man, glaube ich, aufpassen. Das heißt nicht, dass man, was heißt das, irgendwie Partei ergreifen muss für die Aktivistin. Und dann kommen immer alle meinen, mit dem sich nicht gemein machen und so. Es geht nicht darum, irgendwie eine Objektivität zu verlieren, wenn einem das wichtig ist. Das ist ja auch mittlerweile umstritten. Sie also meinen, ob das
falls
geht.
Falls einem das wichtig sein sollte.
Naja, Sie sagen, was heißt Objektivität? Also ist es sozusagen, gibt es einen, kann man sich da rausnehmen als Journalist, Journalistin? Das ist eine Debatte, die muss ich ja gar nicht führen. Das reicht, wenn das im Journalismus selbst geführt wird. Aber es geht darum, dass man sich nicht als Unbeteiligte inszeniert, die man in einer Medienöffentlichkeit nicht ist.
Also, plus, darüber könnten wir den ganzen Abend reden.
Vielleicht muss ich noch einen Punkt hinzufügen. Ich glaube, die Frage ist auch, wenn man, also die Klimakrise ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja nicht ein Zufall, dass wir jetzt reinmarschieren. Das ist ja ein Konstrukt, das ist gebaut, in allererster Instanz von Regierungen, aber vor allem natürlich von fossilen Großkonzernen weltweit, die lobbyieren, die korrumpieren, die alles an Profit aus diesem Planeten rausquetschen wollen, was wir haben, die Politik teilweise zumindest maßgeblich beeinflussen. 100 Millionen US-Dollar sind in Donald Trumps Wahlkampf geflossen von Öl- und Gaskonzernen und so weiter und so fort. So, das heißt, wenn man sagt, das heißt, die Klimakrise als sozusagen so ein Naturphänomen zu beschreiben, da steht man daneben und sagt, oh, guckt mal, hier ist eine Hitzewelle und hier ist eine Wasserknappheit und man beschreibt das. Und dann entscheidet man sich als mediale Instanz, das nicht zu tun, weil man andere Sachen zu tun. Mit wem macht man sich denn dann gemein? Und ich würde sagen, oder man könnte argumentieren, nicht über die Klimakrise aufzuklären, nicht eine Öffentlichkeit zu informieren, nicht eine Demokratie darin zur Hilfe zu eilen, sich zu schützen vor einer selbstgemachten Krise, heißt auch, dass man eine Position bezieht, und zwar die Position der Öl- und Gaskonzerne, der großen Lobbys, derjenigen, die ja uns in dem Unwissen lassen wollen. Die Staaten, sie haben seit einem halben Jahrhundert wahnsinnig erfolgreich desinformiert, das ist mittlerweile gut erklärt und aufgeklärt. Die großen Desinformationskampagnen der Öl- und Gaskonzerne, die darauf angelegt waren, eine Öffentlichkeit in die Irre zu führen, von Klimawissenschaft abzulenken, deren großes Ziel ist es ja, dass wir weiter drumherum wuseln, unaufgeklärt und uninformiert oder desinformiert. Das heißt, ob man sich hier überhaupt, das ist, was ich ein bisschen meine mit der Objektivität, ob man sich überhaupt als mediale Instanz daraus ziehen kann, weiß ich nicht. Weil wer nicht sagt, wir klären auf über die Klimakrise, stellt sich eben auf die Seite derjenigen, die das verhindern wollen seit einem halben Jahrhundert.
Also, da berühren Sie ja den interessanten Punkt, den ich in Ihrem Buch eben auch so spannend fand.
Ich freue mich über die positive Rezension von
Ihrem Buch. Sozusagen so,
ich hoffe, meine Mutter hört das. Das ist ein großes Thema bei uns. Ich habe meine Masterarbeit immer noch nicht geschrieben, aber eben jetzt das fünfte Buch. Aber gut, jetzt habe ich ja hier nochmal einen Stempel bekommen.
Vielleicht können Sie das Buch als Masterarbeit einreichen. Das geht bestimmt auch vielleicht in Göttingen. Es ist im Grunde... Sie beschreiben ja die Fossilität sozusagen unserer Gesellschaft als kulturelles Phänomen, dass sozusagen also alle Bereiche der Gesellschaft und unserer Identität verknüpft sind sozusagen mit dieser fossilen Lebensweise, die wir haben. Soweit finde ich das sehr spannend und finde das gut und bin der Meinung, das sollte man viel häufiger so beschreiben. Also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden.
Nee, das war grob richtig.
Okay, alles klar, danke. Aber, und der zweite Punkt, den ich dann etwas problematischer finde, das kommt jetzt eben sozusagen...
Ja, ich freue mich auf das Aber.
Ist der Einfluss der Industrie, weil wenn man dem Argument folgt, und das klang auch eben so ein bisschen an dem, was Sie gesagt haben, dann ist es so... Sie nehmen diesen Einwand im Buch selber vorweg und sagen, man würde dann bestimmt sagen, das sei Verschwörungstheorie. Das meine ich gar nicht. Ich finde es eher sozusagen vom falschen Seite her aufgezäumt. Der Grund, warum die fossilen Energieträger so erfolgreich waren und die Gesellschaft und die Menschen so geprägt haben, war ja nun mal, dass sie wahnsinnig viel Energie freigesetzt haben und dadurch sozusagen das Leben von Menschen vereinfacht haben auf eine Art und Weise, wie das vorher nicht möglich war. Das heißt, jeder Einzelne hat davon extrem profitiert. Es ist ja nicht nur Shell und Esso und BP besser gegangen, sondern ehrlich gesagt, den allermeisten Leuten auf der Welt, inzwischen sogar den Chinesen, die irgendwie zu Hunderten von Millionen aus der Armut gekommen sind. Und das wäre sicherlich ohne fossile Energie in der Geschwindigkeit zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Das heißt, sie wiegen auf ihrer Waage natürlich sozusagen das, und das ist sozusagen echt, das ist jetzt für mich ein Kernthema auch dieser gesamten Klimadebatte, das individuelle Wohlergehen von einzelnen Menschen gegenüber dem der Gattung. Gar nicht des Planeten, weil das wäre esoterisch. Und Sie sind keine Esoterikerin. Aber Sie vergleichen permanent oder verwechseln eben doch das Individuum mit der Gattung. Ist das nicht einfach ein kategorialer Denkfehler?
Nein. Also die Öl- und Gaskonzerne, die haben als eine der allerersten Institutionen weltweit rausgefunden, dass es einen Klimawandel gibt. In den 60er, 70er Jahren vor allem. Und die haben festgestellt, in den Worten von Bruno Latour, dem französischen Soziologen, dass die Klimawissenschaft etwas hat, was Bruno Latour als präskriptive Potenz bezeichnet. Also präskriptive Potenz meint, du liest die Klimawissenschaft und es liest sich für eine Politik letztendlich wie eine To-Do-Liste. Da sieht man, Kohle, Öl und Gas produzieren einen weiten Teil der ökologischen Zerstörung weltweit. Ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ist eigentlich die notwendige Konsequenz. Nicht von jetzt auf gleich, aber mittelfristig, langfristig. Entsprechend haben die Öl- und Gas- und Kohlekonzerne damals noch ganz schnell die Entscheidung gefällt, und das ist ja mittlerweile wahnsinnig gut dokumentiert, je mehr von dieser Klimawissenschaft an die Öffentlichkeit dringt, desto schlechter für unser langfristiges Geschäftsmodell. Denn so logischer wird es sein, dass man sich von unserem Geschäft im Kohle- und Gaskonzept befreit. Damit haben die angefangen, riesengroße Anzeigen in der Zeitung. Und da würde ich sagen, fing es schon an, wo man nicht mehr trennen konnte, was ist sozusagen der Lauf der Dinge, von wegen wir werden wohlständiger und freier und entwickelter in Anführungszeichen. Und wo schalten sich Öl- und Gaskonzerne ein, die in einer unglaublichen, erfolgreichen Veranstaltung da ja die Öffentlichkeit desinformiert haben, bis zu einem Punkt, dass zu einem Zeitpunkt in den USA, ich glaube, jeder Zweite die Existenz des Klimawandels in Frage gezogen hat. Wobei einige der besten Institutionen weltweit für die Klimaforschung aus den USA kommen. Und dann wurde aber ganz schnell auch klar, dass das nicht reicht. Dass es nicht reicht, die Öffentlichkeit zu desinformieren, denn die Wissenschaft setzt sich irgendwie durch, Menschen werden immer klarer darin. Es gibt Umweltgipfel, es gibt Klimagipfel, 92 der erste Umweltgipfel, 72 der erste Umweltgipfel, 92 der erste Klimagipfel. Was machen Kohle- und Gaskonzerne? Wahnsinnig gut belegt. Sie gehen massiv ins Lobbying rein und schwächen seit Jahrzehnten kalkuliert und organisiert in Europa und weltweit Klima- und Umweltstandards ab. Eines der besten Beispiele ist die Entwicklung der Flottengrenzwerte in der EU, wo in diesem Fall Automobilkonzerne ist, ja wahnsinnig erfolgreich geschafft haben, uns alle mit immer mehr Asthma- und Schadstoffproblemen zu belegen, wohl wissend, dass sie sich auch hätten wegentwickeln können von dieser Schadstoffbelastung. Das wollten sie nicht um jeden Preis, das ist die Geschichte vom Dieselskandal. Da ist ihnen ja nichts zu schade, es gab ja keine Schamgrenzen in der Art und Weise, wie da belogen und betrogen wurde. Alles, um das Geschäftsmodell noch ein ganz, ganz bisschen in Zukunft hinein zu verzögern. Und was ist dann passiert? Und das ist der entscheidende Punkt. Nachdem desinformiert wurde, nachdem mit Wahnsinnsgeldern lobbyiert wurde, entlang von Umweltgipfeln, entlang von Umweltabkommen, bis zu einem Punkt, dass ich bei meiner allerersten internationalen Klimakonferenz in Polen begrüßt wurde, am Counter Weltklimakonferenz, und wir kriegen alle ein paar Ohrringe mit einem kleinen Steinkohlebrocken dran baumeln, weil die gesamte Konferenz von der Kohleindustrie vor Ort gesponsert wurde. Was passiert dann, wo die Industrie merkt, oh je, die Staaten entscheiden sich dennoch weiterhin für einen fossilen Ausstieg, für eine Energiewende, die kommt. Selbst nachdem man hier in Deutschland sich auf den Kopf gestellt hat, mit freundlicher Unterstützung von einigen Parteien, um hier die Energiewende zum Fall zu bringen. Selbst dann merkt man, oh je, das geht nicht weit genug. Was passiert dann? Öl- und Gaskonzerne mittlerweile, weil wir aus der Kohle langsam aussteigen, setzen kalkuliert und organisiert auf Parteien, die sich eben jenseits des demokratischen Spektrums befinden. Warum? Weil dort, wo die Demokratie in Frage gestellt wird, werden eben auch demokratische Klima- und Umweltstandards in Frage gestellt. Deswegen ist es kein Zufall, dass die AfD von der Öl- und Gasindustrie in den USA wahnsinnig viel lernen konnte. Ist es kein Wunder, dass auf diesen wahnsinnig problematischen, demokratiefeindlichen Veranstaltungen gerne mal auch die Öllobby rumrennt. Das ist eine ganz logische Verbindung, denn klar wurde, wo sich die Demokratie durchsetzt, da wird sich auch die Wissenschaft durchsetzen, da werden irgendwann Umweltstandards umgesetzt, Klimaziele eingehalten. Das ist das Ende für diese Industrie, und das hat sie verstanden. Teile der Industrie, das muss man sagen, hat sich auf den Weg gemacht Richtung Erneuerbare. Aber zentrale Bestandteile lobbyieren sich bis heute um jedes bisschen, was sie noch rausquetschen können aus diesem Planeten. Und an der Stelle geht es nicht mehr darum, was macht uns frei und wohlständig und sicher auf dieser Welt, sondern es geht um ein kalkuliertes Lobbyunterfangen, was umerzählen möchte, was wir brauchen, wovon wir abhängen, wovon wir leben, was wahnsinnig erfolgreich das Narrativ verbreitet hat, dass es ja die Fossilen sind, die so belastbar sind, die robust sind, während Putin Europa angreift, während alle 3 Tage irgendwo ein Öltanker überläuft, während überall irgendwelche Gaspipelines in die Luft fliegen, erzählen sie das weiter, dass das ja die robuste und die erfolgreiche Technologie ist und die Erneuerbaren ja so ein bisschen zu risikoreich sind, bis wir das dann irgendwann auch glauben und abends schlafen gehen und denken, stimmt, ein bisschen freier und ein bisschen wohlständiger werden wir mit den Technologien, von denen wir wissen, wir können uns frei machen, die uns aber immer weiter ihre Lügen verkaufen.
Kann ich dann ganz kurz eine Sachfrage stellen, weil mich das die widersprüchlichen Informationen, die ich lese, verwirren. Einerseits lese ich, dass die Erneuerbaren noch nie so viel Energie produziert haben wie zurzeit. Also ich glaube weltweit aber auch in Deutschland.
Vor allem Strom, genau.
Strom produziert haben. Aber andererseits wird immer geredet und geklagt, das tun sie jetzt auch, über eine Renaissance des fossilen Zeitalters.
Genau.
Das ist sozusagen der große Endkampf zwischen Gut und Böse, der jetzt ausgefochten wird, oder wie?
Genau, also China, glaube ich, symbolisiert das ganz gut. Als ich angefangen habe, als Klimaaktivistin öffentlich zu sprechen, war das kein Gespräch möglich in der Politik, ohne dass irgendwer so aber China gehustet hat. Weil gesagt wird, es ist doch egal, was wir hier machen, was ich total interessant finde, das würde man ja in keiner anderen politischen Sachfrage sagen, ne? Handelsbeziehungen, Handelsverträge, keine Ahnung, die Reform des Gesundheitssystems, würde man ja nicht sagen, ist doch egal, was wir hier machen, aber China. Aber gerade beim Klima sagt man das gerne, als sei es nicht einfach gut und sinnvoll für uns, die Erneuerbare aufzubauen und nicht von Putin abzuhängen. Und in China sehen wir gerade, dass exakt gleich viel oder fast gleich viel Kohlekapazität und Solarkapazität ausgebaut wird. Und man merkt, der Strombedarf steigt weltweit und er könnte zunehmend immer weiter von Erneuerbaren gesättigt werden, die wir in unglaublichem Tempo mittlerweile ausbauen können. Großartige, also wenn man der Technologie einen Dankesbrief schreiben möchte, kann man das machen in Sachen Solarkapazitäten. Und gleichzeitig gibt es aber eben diesen Wahnsinnsdrall jetzt gerade, wo man merkt, es gibt geopolitische Verwerfungen, es gibt Unsicherheiten, was Lieferketten von Fossilen betrifft, gibt es jetzt gerade zusätzlich diesen Drall, neue Fossile auszugraben. Ja, zum Beispiel auch in Deutschland soll ein neues Gasfeld eröffnet werden in der Nordsee. Dagegen habe ich eben protestiert. Es soll ein neues Gasfeld kommen in Bayern ausgerechnet. Was lustig ist, da, dass ich ja jetzt die Heimat schütze und nicht Markus Söder. Ja, so wechseln sich die Rollen. Und das sehen wir gerade weltweit, dass man da eingreifen möchte. Und da hat sich aber die Gasindustrie auch was überlegt. Die sind ja nicht blöd. Die sagen nicht, Leute, wir machen die Renaissance von Fossilen. Es hat so viel Spaß gemacht, letzte Runde, wir machen das nochmal. Sondern die haben jetzt ja das erfolgreich hingekriegt, dass wir irgendwie dann doch glauben, dass Gas zum Beispiel eine gute Energie sei. Klingt ein bisschen grüner, sieht nicht so grubbelig aus wie Kohle, ist von der Klimabilanz etwa so schlecht wie Kohle. Katastrophal für Ökosysteme natürlich weltweit. Verdächtig oft in Autokratien zu finden. Und trotzdem will aber auch eine neue Bundesregierung massivst auf Erdgas setzen. Also da sieht man, das kann man das auch ablesen, diesen Kampf jetzt.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon live aus dem Berliner Renaissance-Theater. Ich sitze hier mit Luisa Neubauer und wir reden jetzt mal über Luisa Neubauer. Werden Sie später mal Politikerin? Oder sind Sie schon Politikerin? Oder, ja.
Ja, bin ich das?
Weiß ich nicht, frage ich Sie. Ach so. Fühlen Sie sich so?
Nee, ich glaube nicht. Ja, das werde ich, also ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, das werde ich jetzt ja seit geraumer Zeit gefragt. Und mittlerweile frage ich mich so ein bisschen, ist das eine kluge Erzählung, dass man sagt, wer in Deutschland 2,5 mal in einer Talkshow 3 Sätze gerade ausgesagt hat, sollte in die Politik gehen? Ich glaube, es gibt, ich glaube, das werde ich jetzt Ihnen gar nicht vorhalten, aber was manchmal in der Frage mitschwingt, ist so ein bisschen die Idee, so eine richtige Veränderung, so richtig Wandel, so richtig was bewegen, das macht man nur in der sogenannten gewählten Politik. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage mehr über unser Verständnis von Zivilgesellschaft, Politik und politischem Wandel erzählt, als über mich. Weil ich würde argumentieren, in einer intakten Demokratie gibt es eine Augenhöhe zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Es ist kein Aufstieg in die Politik, sondern ein Wechsel, den man machen kann oder eben nicht machen kann. Aber ich merke gerade, dass wir unbedingt eine Zivilgesellschaft brauchen, die gestärkt wird von allen Seiten, die sich nicht so einem Brain Drain hingibt, dass da alle abfließen in das Mandat rein. Und ich sehe auch, dass in den letzten 7 Jahren wahnsinnig viel Veränderungen in Sachen Ökologie eben aus der Zivilgesellschaft angestoßen worden. Dafür brauchst du eine gute Politik, die Sachen auch umsetzt. Aber solange ich das noch sehe, solange ich sehe, dass ich da was bewirken kann, bin ich da, glaube ich, ganz froh und bleib da gerne. Und wenn sich das ändert, dann mache ich ein kleines Announcement, dann ändert sich das. Aber es ist jetzt für mich keine logische Konsequenz von meinen Aktivitäten bisher.
Ich glaube auch überhaupt nicht, dass es eine logische Konsequenz ist, und ich würde es auch überhaupt nicht für einen Aufstieg halten. Ich glaube, es hat sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun, ob man sich in den Institutionen wohler fühlt oder
so,
in der scheinbaren Freiheit sozusagen als unabhängige Aktivistin. Das ist einfach eine andere Lebensform, ehrlich gesagt.
Voll. Und
deshalb also war die Frage mehr, ob Sie sich vorstellen können, sich dahin zu entwickeln oder ob Sie das eine interessante Idee finden oder ob Sie, es könnte ja auch sein, dass Sie jetzt sagen, wissen Sie was, ich gucke mir Leute an, die diesen Schritt gemacht haben und sehe, welche Entwicklung die gegangen
voll.
Sind. Und das möchte ich sagen, nein, vielen Dank, ist überhaupt nicht mein Ding. Wäre ja auch eine denkbare Antwort gewesen.
Ich nehme die auch. Kann ich die mitnehmen? Ich würde das auch so unterschreiben.
Sie können B. Sie können sich für B entscheiden, na klar. Ich finde es interessant, dass Sie sich ja nicht nur zu Klimafragen äußern, sondern auch zu allem möglichen anderen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern Sie haben zum Ukraine-Krieg geredet oder Sie reden zur Demokratie im Allgemeinen. Und ist das notwendig zwingend oder entspricht das einfach ihrer Mentalität, einem Teilnahmebedürfnis sozusagen, einem Gestaltungsbedürfnis? Naja, nein, wie soll ich das sonst formulieren?
Nee, also, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das Gefühl habe, ich sage nicht genug am Tag, aber ich glaube, das Bedürfnis habe ich gar nicht zusätzlich.
Ja.
Aber es ist eine wahnsinnig gute Frage, die leider so ein bisschen kompliziert ist, muss man sagen. Wir haben noch ganz viel. Es gibt... Ich würde sagen, es gibt ja 3 verschiedene Ebenen, auf denen ich mich äußere. Das eine ist, ich bin Klimaaktivistin und ich möchte einfach, ich wünsche mir alles in der Welt, dass Deutschland seinen gerechten Beitrag leistet. Und ich finde es unerträglich, dass wir das gerade nicht tun. Ich weiß nicht, wie wir Leuten in weniger privilegierten Teilen der Welt in die Augen gucken wollen, was wir gerade mit deren Lebensgrundlagen und deren Zukunften anstellen. Ich finde es unerträglich und ich möchte um alles in der Welt dazu beitragen, dass wir das verändern. So, und mit diesem Anspruch bin ich in die Öffentlichkeit getreten und habe dann erlebt, dass das völlig nebensächlich ist, weil ich bin ja auch eine Frau. Und gerade Männer im Internet haben festgestellt, krass, wie wagt die das, als Frau auf so einer Bühne zu stehen und das zu sagen? Und das war für mich überhaupt nicht, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin ja so eine Generation Merkel. Ich dachte, mir wurde immer gesagt, mach deine Hausaufgaben, aus dir kann alles werden. Und ich habe das alles geglaubt und ich dachte, das haben wir alles hinter uns gelassen. Auf einmal stand ich da und wurde angefeindet. Ich muss mit Personenschutz zu solchen Veranstaltungen kommen. Es ist völlig skurril. Und wenn ich als Frau so angegriffen werde, dann muss ich mich irgendwo auch als Frau wehren. Deswegen äußere ich mich zu feministischen Fragen. Nicht, weil ich nicht denke, es gibt eine tolle, wahnsinnig feministische Bewegung in Deutschland, die das so gut macht. Und ich kann mich davon aber nicht ganz... Ich kann dazu nichts sagen, weil ich werde in der Funktion als Frau angegriffen. Und dann spreche ich nie nur für mich, sondern für eben ganz, ganz viele andere Frauen in Deutschland, die viel weniger öffentlich, viel weniger sichtbar sind, die eben auch angegriffen werden. Und das ist das eine. Wenn ich als junger Mensch angegriffen werde, dann spreche ich auch für andere junge Menschen mit, die eben auch angegriffen werden. Und ich fände es merkwürdig und skurril und irgendwie auch nicht ganz ehrlich, das nicht anzunehmen und anzuerkennen und das zu machen. Das ist eine Ebene. Es gibt eine andere Ebene, das ist die Logik von sozialen Bewegungen. Was wollen wir als soziale Bewegung? Wir wollen Menschen versammeln und Menschen vereinen und wir wollen daraus Druck aufbauen auf die Politik. Das geht aber nur, wenn Menschen uns vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man erkämpfen und sich verdienen. Das machen wir, indem wir im Sinne der Wissenschaft argumentieren. Das machen wir, indem wir vor Ort sind, wo die Menschen eben sind. Das machen wir aber auch, indem wir immer wieder beweisen, wir sind da für Leute. Und wenn dann zum Beispiel ein Krieg losgetreten wird von Putin und ukrainische Klimaaktivistinnen mich anrufen aus der Ukraine und sagen, Luisa, was passiert hier? Wir brauchen euch jetzt. Ihr seid Deutschland, ihr habt eine solche Verantwortung. Wer wäre ich da, mich wegzudrehen und zu sagen, nee, sorry, das kann ich nicht machen. Sondern viel eher sagen wir dann, okay, dann sind wir da. Weil das ist, wie Solidarität funktioniert. Das heißt nicht, dass wir nicht auch die ganze Zeit weiter Klimasachen machen, was heißt, wir hören euch und wir sind da. Und wir wissen, dass wenn wir große Demos machen, dann sind ukrainische Aktivisten da, weil sie wissen, wir sind füreinander am Start. Und dann gibt's, sorry, aber es gibt noch eine dritte Ebene und ich glaube, das ist die Frage, wo die Dinge zusammenhängen. Dass es eben nicht so sich ganz trennen lässt. Also Klimaschutz, wir haben ein Recht auf Klimaschutz, unter anderem wegen dem Völkerrecht. Wenn das Völkerrecht gebrochen wird und relativiert wird und kleingeredet wird, dann weiß ich als Klimaaktivistin, das schmälert auch unsere Chancen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, dann habe ich ein Interesse daran, dass dieses Völkerrecht hochgehalten wird. Und dann äußere ich mich im Sinne vom Völkerrecht. Das ist eine kleine Abhandlung dazu, kurz knackig.
Ich würde gerne auf ein Stichwort kommen, was Sie eben benutzt haben. Sie haben vom gerechten Beitrag gesprochen, den Deutschland leisten soll und den es nicht leistet. Das ist ja in einem kleinen Splitter sozusagen stellvertretend für die Haltung, die Position sozusagen der gesamten Klimabewegung in der deutschen Öffentlichkeit gegenüber der Politik. Ihr macht immer viel zu wenig, es passiert viel zu wenig, es dauert alles viel zu lange. Wir haben keine Zeit mehr, das kann man dann...
Sie haben unsere Pressemitteilung gelesen.
Naja, das kann man sozusagen dann als Klimakleber machen praktisch so und sagen, wir sind morgen alle tot, deshalb klebe ich mich auf der Autobahn fest. Oder man kann es etwas konzilianter und mehr um Verständnis bemüht machen, so wie Sie, dass man redet und so. Aber im Prinzip ist der Gestus immer der gleiche. Es ist kurz vor Schluss praktisch. Und ich würde das jetzt gerne umdrehen und Sie fragen, kann es nicht sein, weil wir eingangs gesprochen haben über die schwindende Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit, dass die Leute auch ein bisschen genervt sind von der mangelnden Fähigkeit der Klimabewegung, sich zu freuen über das Erreichte. Ich sage es jetzt so platt, provokant. Weil wenn man zum Beispiel 2022, ja, wuchs die Wirtschaft um 1,8% und der CO2-Ausstoß in der gleichen Zeit um 1,9% gesunken. Das heißt, diese Entkopplung von Wachstum und CO2-Ausstoß hat ja stattgefunden. Das, was sozusagen früher für unmöglich gehalten wurde, ist ja längst auch eine Realität. Und die Klimaziele wurden in dem Jahr ja erreicht. Trotzdem war der Protest groß, weil sie eben nicht in allen Sektoren erreicht wurden. Wo natürlich dann Kritiker gesagt haben, aber unterm Schnitt, so wie früher die Zeugnisnoten berechnet wurden, hatten wir die Versetzung geschafft, auch wenn wir in Mathe schlechter waren, dafür aber in Latein besonders gut, so wie bei mir zum Beispiel früher in der Schule. Jetzt gucken Sie mich mit dem genervten Gesicht eines Menschen an, der das Argument schon 100-mal gehört hat. Erklären Sie es mir trotzdem nochmal, warum... Ich bin der Meinung, man muss sich auch mehr freuen. Sie sagen irgendwo in Ihrem Buch und in Ihren ganzen Interviews und so, es muss auch mehr Humor kommen in die Klimabewegung. Ich würde sagen, es muss auch mehr Ermunterung kommen nach dem Motto, Leute, ihr habt schon unheimlich viel geschafft. Ihr seid total auf dem richtigen Weg, ihr könnt das. Denn wir haben zum Beispiel 2022 unser Klimaziel geschafft. Hurra, gute Nachricht.
Ich würde Sie direkt einladen zum nächsten Klimastreik.
Ja, aber so machen Sie das aber nicht. Nee. So machen Sie das aber nicht. Sie sagen, ja, wir haben das zwar geschafft, aber nur aus diesen und jenen Gründen. Und morgen schaffen wir es nicht und deshalb sind wir trotzdem alle tot. Dann Sie wollen sich das sozusagen nicht nehmen lassen, dass wir alle immer tot sind. Das wollen die Leute vielleicht nicht mehr hören.
Wann waren Sie das letzte Mal auf einer Klimademo?
Noch nie in meinem Leben. Mhm.
Dafür sind Sie aber sehr firm darin, was wir die ganze Zeit so sagen, ne?
Liebe Frau Neubauer, ich habe Ihre Interviews gelesen und Ihr Buch und verfolge sozusagen die Debatte relativ dicht. Und Sie können jetzt ja sagen, dass Sie das für falsch halten, was ich sage, aber die Beobachtung stimmt, glaube ich, schon. Sie freuen sich wenig über das, was erreicht wurde und kritisieren immer das, was sozusagen noch fehlt. Und ich glaube, dass das kommunikativ auf Dauer für viele Menschen ein echtes Problem ist. Jetzt ganz im Ernst.
Mhm. Ja und nein. Das eine ist, und da würde ich wirklich, also... Den Informationsgrad in diesem Gespräch weiß ich sehr zu schätzen, wirklich. Aber ich würde sagen, da übersehen Sie tatsächlich den Charakter von dem Aktivismus, den ich und viele andere machen. Dass Sie auf jeder Klimademo, die wir organisieren, die ich organisiere, auf jedem Protest, werden Sie Musik finden, Sie werden Leute finden, die jubeln, Sie werden Leute finden, die sagen, Leute, das haben wir alles auf die Straße getragen. Wir haben es erkämpft vor dem Verfassungsgericht, dass wir alle ein Recht auf Klimaschutz haben. Das werden Sie. zumindest wo ich dran beteiligt bin,
das
überall
meine ich
finden.
Aber nicht. Das meine ich nicht. Da loben Sie sich selbst. Das ist nämlich ein Punkt.
Also, und das ist ganz wichtig, weil für uns, wir können ja Menschen nicht organisieren, auf die Straße zu kommen, wenn wir nicht glaubhaft verkaufen können, dass sich dadurch was verändert. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir bei den Veränderungen hingucken, die wir erkämpft und erwirkt haben. So, und jetzt gibt es aber und deswegen ist dieser Charakter von dem Aktivismus so entscheidend. Deswegen plädiere ich für einen Aktivismus, der interessant ist und neugierig ist und ästhetisch ist und schön anzugucken ist und ein guter Ort ist und der Spaß macht, sodass man auch da sein würde, wäre es keine Klimakrise. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ein aktivistisches Problem, was sich daraus, was wir vor allem, ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr so sehr haben, aber früher hatten, dass es eine unterschwellige Angst gab in der Bewegung, würde ich sagen, wenn wir zu erfolgreich sind, schaffen wir uns ab praktisch. Weil das ist ja unsere Daseinsberechtigung, ist ja, dass es nicht gut läuft. Und es gab, und da haben Sie einen guten Punkt, es gab eine Phase, von der ich aber argumentieren würde, dass die nicht mehr so, dass wir die so ein bisschen überwunden haben. Es gab eine Phase, da hatten wir Wahnsinnssorge, dass wenn wir zu viel über gute Nachrichten reden, dass die Menschen nichts mehr zum Klima machen wollen, weil sie denken, wir haben es doch geklärt. Das auch ein bisschen begründet, das finde ich gar nicht so falsch, ja auch begründet aus dieser GroKo-Phase, vor Fridays for Future, in der man ja immer gesagt hat, es läuft irgendwie. Weiter gucken, Leute, hier gibt es nichts zu sehen. Und das heißt, wir hatten ein Wahnsinnsbedürfnis, Alarm zu schlagen. Aus der Feststellung heraus, wenn man das nicht macht, oder aus der Befürchtung heraus, wenn man das nicht macht, dann gehen die Leute woanders hin. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich gelernt, dass Menschen am Start sind, vor allem dann am Start sind, wenn man Erfolg hat und wenn man viel zu feiern hat. Und ich würde aber sagen, das war sehr, sehr schwer zu lernen für uns. Das war, ist auch als Aktivistin, würde ich sagen, ungewohnt. Und wir stehen natürlich immer mit dem Rücken zur Wand, weil wir haben uns ja einem Projekt verpflichtet, bei dem wir wissen, de facto reicht es ja einfach nie. Also jeder Lob, den wir uns aussprechen, ist immer ein relativer. Und ich glaube, da müssen wir viel besser werden. Habe ich auch letztens schon mal öffentlich gesagt, dass wir besser werden müssen, Erfolge zu kommunizieren und das zu feiern.
Ich würde gerne eine These wagen.
Rocky Road, bitte.
Sie fragen, es könnte zum Beispiel doch denkbar sein, dass das vermurkste Heizungsgesetz von Herrn Habeck auch zu tun hat mit dieser Katastrophenlogik. Sozusagen, dass quasi diese Politikmacher und die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, immer im Hinterkopf haben, jetzt muss es, wir müssen es jetzt schaffen, es muss kommen. Und dann macht man ein Gesetz, was schlecht gemacht war, was handwerklich einfach nicht gut war, wo man eigentlich hätte wissen müssen, oh, wenn wir uns so ein heikles Thema anfassen, nämlich die Heizung von jedem einzelnen Bürger, Riesending, dann sollten wir es echt gründlich machen. Man hat es aber hingewuschelt, und zwar nicht, weil die sind ja nicht doof, die Leute, die das machen. Die sind ja nicht dumm und oder professionell überfordert, sondern vielleicht hatten sie, das ist nur eine These, Sie können ja sagen, nee, stimmt nicht, vielleicht hatten die so einen Druck, dass wir müssen jetzt aber ganz schnell was Tolles liefern. Und es hat aber in Wahrheit dazu geführt, und da hört der Spaß dann auf, dass die Regierung total geschwächt war. Vielleicht hat es die Regierung mit von der Platte geschossen. Und jetzt haben sie eine CDU-Regierung und vielleicht nächstes Mal eine AfD-Regierung. Das heißt, ihre Chancen, Klimapolitik umzusetzen, sinken unter Umständen in dem Maße, in dem sie durch Katastrophenlogik getrieben Fehler machen. Nicht Sie jetzt als Individuum, sondern sozusagen im Ganzen.
Das heißt, ist das, ich werde Sie gerade in einen Topf geworfen.
Nein. Ich bitte Sie, vielleicht, Sie können ja auch sagen, Sie sind nicht Herr Habeck, Sie können die Frage nicht beantworten. Also man kann immer raus.
Ja, danke. Okay, nee, aber ich würde noch drinbleiben, eine Sekunde, weil ich finde, es ist ein interessanter Gedanke. Also, wenn ich hier noch einmal kurz den Case, den Punkt machen darf zu dem Heizungsgesetz, ich halte es für völlig abstrus, das Heizungsgesetz zu diskutieren, ohne eine rechte Springer-Propagandamaschinerie mitzudiskutieren. Weil was da passiert war, war nicht einfach ein politischer Vorgang, das war eine öffentliche Kampagne. Und das sage ich gar nicht jetzt irgendwie aus dem Fanclub von Robert Habeck herausgesprochen. Wir haben uns ja genau in der Phase auch im Lützerath um Kopf und Kragen gestritten. Aber mich würde es an seiner Stelle so fertig machen, dass bis heute über, stimmt, ein fachwerklich schlechtes Gesetz gesprochen wird, aber ohne anzuerkennen, dass das uns alle wahnsinnig nachdenklich darüber machen muss, wie in Deutschland Politik verhandelt wird. Und dass man sich mit diesem ganzen Heizungsgesetzvorgehen letztendlich in eine Phase hineinkatapultiert hat, in der wir uns nicht sicher sein können, dass die Wahrheit ein Gewohnheitsrecht im politischen Diskurs hat. Und man muss sich fragen, ob sie das gerade mit Desinformation, mit diesen Schlagzeilenmaschinerien
Aber das kann jetzt nicht ernst sein. So jung sind Sie doch nicht, dass Sie diese Frage im Ernst stellen. Sie wissen doch, wenn Sie rangehen an die Lebensgewohnheiten von Leuten, dass Sie immer einen Widerstand haben werden, gerade bei der Frage, die so kulturell ist, genau, wie Sie ja selber das wissen, ja, dass dann der Springer Verlag auf der anderen Seite steht und mit allem schießt, was er hat.
Ja, aber da war, glaube ich, das ist ja das Interessante, dass es also letztendlich wurde ja das Gesetz so weit abgeschwächt, dass man es ja gar nicht mehr im Wald hat rufen hören. Und es wurde aber behandelt, weiterhin mit diesen Bildern von Robert Habeck kommt in deinen Keller. Also da würde ich einen riesen Unterschied machen zwischen der realen Wirkung von einem Gesetz, was am Anfang sicherlich nicht gut genug war und dann ja aber so weit verwässert wurde, dass in Deutschland wieder endlos viele Gasheizungen eingebaut wurden, und einem Diskurs, der letztendlich ja wirklich auch mittlerweile in so ein Traumatherapieverhältnis in die Deutsche Republik eingezogen ist. Warum die genau zu diesem Zeitpunkt entschieden haben, das Gesetz zu machen, das kann ich nicht sagen. Und ob das mit der Rhetorik der Klimabewegung zu tun hat, das weiß ich auch nicht. Ich würde gleichzeitig denken, die Ampel hat in einem kleinen Möglichkeitsfenster navigiert. Und mit dem Heizungsgesetz ist es nach hinten losgegangen. Aber ich glaube, wir können heilfroh sein, dass die Ampel in hoher Geschwindigkeit viele Weichen gestellt hat, in einer kurzen Zeit für die Energiewende, für viele andere Sachen. Weil wir jetzt gerade sehen, mit welcher Ambition ganz, ganz viel rückabgewickelt werden soll. Und das, ehrlicherweise denke ich, um Gottes Willen, Gott sei Dank hat man sich da angestrengt. Und ja, ich hätte mir auch ein anderes Outcome gewünscht mit dem Heizungsgesetz. Aber die mussten ja praktisch nacharbeiten und vorarbeiten gleichzeitig. Und dass dabei Unfälle passieren, also ehrlicherweise würde ich mich nicht dahinstellen und sagen, ich wüsste es besser.
Sie ziehen sehr stark die Verbindung zwischen der fossilen Energie, dem Kampf um das Klima und sozusagen der Demokratie. Das finde ich total einleuchtend. Wie gesagt, hatte ich schon gesagt, finde ich total wichtig, das zu tun. Ich glaube, das geht manchmal ein bisschen verloren, weil wir reden ja nicht über Wissenschaft und über CO2-Moleküle. Die interessieren mich zum Beispiel gar nicht, sondern mich interessiert ja sozusagen das Leben der Menschen und wie es beeinträchtigt wird. Sie sagen, wie ich richtig auch verstehe, je schlimmer die Klimakatastrophe wird, desto schwieriger werden sozusagen die Bedingungen für eine demokratische Gesellschaft. Also das heißt sozusagen, die Klimakatastrophe bedroht unmittelbar die demokratische Gesellschaft. Andererseits sehen wir aber, dass im Ringen um die Bekämpfung der Klimakatastrophe die Entdemokratisierung auch bereits beginnt. Denn es gibt ja nun mal viele Leute, die sagen, ich will mir meinen Schnitzel nicht nehmen lassen und ich will weiter meinen Diesel fahren, also wähle ich AfD. Und im Osten werden es immer mehr und es werden überhaupt immer mehr. Und in Amerika stellen sie schon den Präsidenten. Deshalb meine Frage, für die Sie gar nicht mehr so viel Zeit haben zur Antwort, aber immerhin. Wie kommen Sie aus dieser Falle raus? Oder wir alle? Ja. Denn es sind ja nicht nur Sie, sondern wir.
Oi, ja, stimmt. Wer möchte mehr Klimakatastrophe? Wer denkt, mehr Klimachaos, richtig nice? Das sind diejenigen, die mit Chaos Politik machen, die mit Katastrophen Politik machen. Ich war in den USA, als diese schrecklichen Hurricanes da kamen und Donald Trump war der allererste, der gesagt hat, das waren die Demokraten. Der es auch geschafft hat, diesen Mythos ins Leben zu rufen, dass schuld seien auch die Ukrainerinnen und Ukrainer an dem Hurricane und den Katastrophen, denn es wären ja die Gelder in die Ukraine gegangen, statt in die Menschen vor Ort. Und es hat funktioniert. Also es gibt ein riesengroßes Interesse im rechtsradikalen Antidemokratischen, das sehen wir, an Katastrophen, an Ungleichheiten, an Polarisierung, an mehr Unsicherheit. Das ist alles, was die Klimakrise mit sich bringen wird. Das heißt, anzunehmen, dass wir mit weniger Klimaschutz mehr Chance hätten gegen Rechtsradikale, Hot Take würde ich sagen, doppelter Wortsinn, ne? Und das andere ist, ich halte es für eine absolute, eine wirklich unterkomplexe Idee, die leider in der Politik gerade ihre Runden dreht, anzunehmen, es ist die Wärmepumpe, die ein AfD-Wähler produziert. Das zeigt uns die Evidenz, es ist so nicht. Ein polarisierter Diskurs tut es, der das Ganze zu einer Lebensstil- oder Kulturfrage erhebt, ja. Und vor allem wissen wir aber, dass es dort, wo der Bus nicht fährt, tendenziell mehr Leute gibt, die rechtsradikal wählen. Wir wissen, dass wenn Menschen sich abgehängt fühlen, wenn Menschen sich ungerecht behandelt und ausgegrenzt fühlen, dass dort solche Dinge provoziert werden. Das heißt, wäre es nicht eine sehr logische Ableitung im Sinne der Demokratie und im Sinne des Klimas zu sagen, wir machen den weltbesten und vor allem den allergerechtesten Klimaschutz, der gut kommuniziert ist, der benachteiligte Regionen mitdenkt, der gerade diejenigen mitdenkt, die am allerwenigsten haben, der gerne vielleicht auch mal ein bisschen mehr Verantwortung auf die Schulter der Reichsten und der Mächtigsten legt und dafür die Menschen entlastet und mitnimmt, die sich tendenziell abgehöhlt fühlen. Wäre das nicht, sagen die Win-Win-Win-Lösung oder Antwort auf die Situation, in der wir so hart um unsere Demokratie und eben so hart um unsere Lebensgrundlagen kämpfen müssen?
Ist es dann klug, den Preismechanismus zu wählen dafür, anstatt sozusagen es mit Regeln für alle zu machen? Also quasi das Klima zu einem kapitalistischen Gut zu machen, was im Grunde heißt, wer mehr hat, kann davon auch mehr kaufen?
Das ist eine sehr gute Frage, bei der ich befürchte, Friedrich Merz hat sich entschieden.
Die Grünen auch.
Die Grünen setzen da auch drauf. Aber zumindest bei den Grünen findet man ja noch wenigstens ein bisschen so einen regulatorischen Ansatz. Aber
Sie sind schon noch in der Grünen Partei, oder? Ich frage nur.
Okay. Ich mache ja nicht die Politik, aber ich finde es total gefährlich, was gerade passiert. Jetzt aktuell von unserer Bundesregierung ist genau das. Wir setzen auf den Preis. Das wird Preisschwankungen mit sich bringen und wir sorgen aber nicht dafür, dass der Preis vernünftig abgefedert wird. Das könnte man machen. Das finde ich ist vertretbar. Wir fordern auch eine CO2-pressende Bewegung, aber einer, der mit einem Klimageld abgefedert wird. Dass eben nicht genau diese Ausgrenzung stattfindet, dass eben nicht einerseits Menschen irgendwie sich da rauskaufen und zwar den anderen liegen bleibt. Das ist gefährdend für die Demokratie und also für einen demokratischen Zusammenhalt, den wir brauchen. Aber es gefährdet natürlich auch einen Klimaschutz, von dem wir wissen, wenn der nachhaltig wirken soll, muss er gerecht sein, damit Menschen am Start bleiben.
Luisa Neubauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren und mit uns geredet haben. An dieser Stelle verabschiede ich nämlich die Hörerinnen und Hörer von Radio 1 und empfehle Ihnen, nächstes Mal einfach selber hierher zu kommen. Dann können Sie nämlich hören, wie wir hier alle noch weiterreden. Im Juli haben wir Jette Nizar zu Gast. Die ist schon Politikerin geworden. Und zwar was für eine. Vielen Dank und tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.